Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Kurier Daily Spezial an diesem Samstag. Mein Name ist Caroline Bartosch und wir haben für euch heute einen ganz besonderen Interviewgast. Meine Kollegin Ida Metzger hat Vizekanzler Werner Kogler zum Interview gebeten. Kogler spricht in den folgenden 45 Minuten über das derzeitige Klima in der Koalition, warum Wolfgang Sobotka den Urschussvorsitz zurücklegen sollte und wie das Budget 2021 ausschauen wird. Am besten, wir hören gleich rein.
Ich begrüße ganz herzlich zur zweiten Ausgabe von Checkpoint Vizekanzler Werner Kogler. Grüß Gott, Herr Kogler.
Ja, guten Tag, danke für die Einladung.
Gerne. Wir würden gerne mal zum Anfang wissen, wie ist denn eigentlich die Stimmung derzeit in der Koalition? Sebastian Kurz hat in der Vorwoche in einem Interview gesagt, er hätte die Maßnahmen, die strengeren für Corona gerne früher gehabt, schon Ende des Sommers. Dann gibt's den Streit um Moria, um die Flüchtlinge, die Plastikabgabe. Wie ist denn jetzt die Stimmung in der Koalition?
Ja, Stimmung ist nicht das Einzige im Leben. Hauptsache, es kommt was raus, aber trotzdem, die Stimmung ist gut. Es gibt ja viele Interviews und in dem Fall glaube ich, dass in der Sachfrage das schon seit früher so war, dass bei den Maßnahmen im Großen und Ganzen Übereinstimmung von vornherein herrscht. Bei den Details wird das abgestimmt und es gibt Maßnahmen, wo wir mehr auf Geschwindigkeit drängen und manchmal dort, wo die ÖVP mehr drängt. Ich denke, die Bundesregierung hat hier aber einen guten Rhythmus gefunden. Apropos Geschwindigkeit, da sind wir einer Meinung, dass das am ehesten bei den Bundesländern am Thema ist oder genau dort, wenn es um die berühmte 3x24-Stunden-Regel geht, also 24 Stunden vom Verdachtsfall, bis jemand mit einem Test kommt, vereinfacht gesprochen, 24 Stunden, bis das Testergebnis vorliegt und wie ich meine, und da wäre ich ja schon dabei sein, mir den Mund fusselig zu reden, dass wir vor allem bei dem sogenannten Contact Tracing, beim Nachverfolgen der Kontaktpersonen, auch wieder nur 24 Stunden brauchen sollten. Und das ist in einigen Bundesländern langsamer. Manche schaffen's, aber da ist noch viel besser zu machen. Also das eint uns, dass wir da mit Angeboten einerseits vom Bund und damit mehr Engagement der Länder hier weiterkommen müssen, weil das ist die wichtigste aller Maßnahmen, diese Geschwindigkeit.
Mhm. Stimmt es eigentlich, also zumindest hat das der Pressechefredakteur Rainer Nowak in einem Interview, also bei dieser Chefredakteursrunde behauptet, dass Sie zwischen Anschober und Sebastian Kurz vermitteln mussten am Vorabend, bevor die Maßnahmen verschärft wurden, dass die überhaupt verschärft werden hätten können?
Nein, das stimmt so nicht. Die Gespräche laufen aber so, wie glaube ich auch aus einem Artikel der Presse zu entnehmen ist, dass wir bei den großen Maßnahmen immer gemeinsam am Tisch sitzen und dass wir öfter, genauso wie vorher beschrieben, in kleineren Maßnahmen uns abstimmen müssen. Das ist ja erstens logisch, zweitens sinnvoll, drittens aber auch schon bekannt. Und insofern würde jetzt keine besondere Vermittlungsaktivität in Erinnerung sein. Allerdings ist es schon so, dass natürlich hier verschiedene Rollen eingenommen werden. Wir haben ja auch in vielen Sozial- und Wirtschaftsfragen immer wieder ziemlich große Vorhaben, wo es in den Details oft nicht zunächst übereinstimmt. Und am Schluss, dafür bin ich schon bekannt, am Schluss wird es vieles ein Kompromiss. Und natürlich handle ich den Kompromiss mit herbei. Aber das sind allen Fragen so.
Mhm. Sie haben jetzt gerade die Bundesländer kritisiert. Können Sie sich erklären, warum die eigentlich den Sommer so verschlafen haben, dass eben dieses 24-Stunden-System nicht klappt?
Naja, ich habe nicht nur kritisiert. Sie sind ja in manchen Bereichen, glaube ich, sehr aktiv geworden. Es waren die Bundesländer tatsächlich auch, die ja aus dem späten Frühjahr heraus vorgeschlagen haben, manche sogar verlangt haben, dass wir auf Regionalisierung setzen. Das ist ja passiert mit den alten Gesetzen, teilweise schon. Die neue gesetzliche Lage sieht ja vor, dass jetzt vieles auch auf Bezirks- und auf Landesebene je nach sogenanntem Infektionsgeschehen verordnet werden kann oder Maßnahmen angeordnet werden können. Das ist gemeinsam eine gute Sache, denke ich. Das Einzige, wo ich tatsächlich, und das war ja gerade eben das Thema, Druck mache, jetzt auch noch teilweise, dort, wo es notwendig und sinnvoll erscheint, dass wir mit der 40-50er Nummer, bis jemand kommt zum Testen und dann zum Nachverfolgen der Kontaktpersonen, dass wir hier, eigentlich ist es ein Erlass, das muss man schon wissen, ja, Ende Mai ein Erlass des Gesundheitsministeriums an die nachgelagerten Behörden, das ist eine mittelbare Bundesverwaltung, also die Bundesländer und die Bezirksbehörden arbeiten hier, vereinfacht gesagt, im Auftrag des Bundes, und da hat es Divergenzen gegeben, die wir beobachten. Es gibt auch nicht von jedem Bundesland eine genaue Statistik, also die Transparenz leidet hier auch zum Teil. Aber momentan habe ich den Eindruck, dass hier sehr viel weitergeht. Ich habe auch mit den Landeshauptleuten der westlichen Bundesländer vor 2 Wochen jeweils ein Gespräch geführt, wo das auch ein Thema war. Und wenn ich da Salzburg nehme oder Vorarlberg, muss ich sagen, hervorragend, und Tirol ist auf einem guten Weg. Mein Heimatbundesland in der Steiermark, da hat es noch ein bisschen gehapert, aber es bemühen sich jetzt alle. Es bemühen sich alle, das will ich nicht in Abrede stellen. Und wenn die Kritik was geholfen hat, dann ist es gut. Momentan habe ich da den Eindruck, dass jetzt überall neue Bemühungen gestartet werden.
Mhm. Gehen wir noch, ein großer Streitpunkt war ja das Flüchtlingslager in Moria, ob man da jetzt 100 Kinder aufnehmen soll oder nicht, wo sich die ÖVP vehement dagegen wehrt, und da hat ihre Abgeordnete, die Faika El-Nagaji, in der Zeit am Samstag ein Interview gegeben, und da hat sie den Gefühlszustand der grünen Wähler im Moment so beschrieben. Sie, also die Wähler, haben uns als Champion in die politische Arena geschickt, um für die eigenen Ideale zu kämpfen, und jetzt müssen sie zusehen, wie wir es nicht schaffen, den Größeren, den Machtvollen, den hier vollkommen unbeweglichen Koalitionspartner dazu zu bringen, dass er sich doch bewegt. Das ist für uns schmerzhaft und frustrierend. Das ist keine Situation, die wir gut aushalten. Wie lange halten die Grünen diesen Frust noch aus?
Also erstens ist das, glaube ich, in den allergrößten Teilen der Entscheidungen, die wir treffen und Maßnahmen, die wir uns vornehmen, ganz anders. Zweitens ist es bekannt, dass wir in dieser Frage komplett unterschiedliche Positionen haben, die Grünen und die türkise ÖVP, das war ausdrücklich die türkise ÖVP, aber was wir tun, ist ja daran zu arbeiten und an verschiedenen Stellen mit anderen zusammen dafür zu kämpfen, etwa mit der Bischofskonferenz, mit der Diakonie, mit den Pfarrern, mit vielen Hilfsorganisationen und ja, und immer mehr mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der ÖVP, dass wir hier als Österreich im Zuge der europäischen Solidaritätsaktionen einen Beitrag leisten. Das werden wir nicht aufhören, und schauen wir mal, wie das ausgeht. Die Angebote sind ja da von verschiedenen Städten und Gemeinden, und wir bemühen uns da und wir kämpfen da drum, und so glaube ich, ist das zu betrachten. Ich bin da nicht unbedingt der Typ, dass man da jetzt großartig Gefühlslagen ausbreitet. Ich glaube, wir müssen was tun, und wir tun da was. Und im Übrigen hat ja die Initiative der Grünen mit dazu geführt, dass wir gerade was Moria betrifft, für das UNHCR eine Hilfe, die genau dort ansetzen. Wir haben ja da ständig Kontakt mit den UNHCR-Vertretern, wo Österreich als eines der ersten Länder und eine der massivsten Hilfen geliefert hat. Und die sind da auch beeindruckt und dankbar dafür.
Mhm. Kann man das zwischen den Zeilen interpretieren, dass Sie hoffen, dass nach der Wien-Wahl vielleicht die Haltung der ÖVP hier etwas flexibler wird?
Also wir stellen fest, dass die Strategie der Türkisen in Wien eine ist, um mit tauglichen oder untauglichen Mitteln sozusagen im blauen Tümpel zu fischen, ob der immer der Tümpel nämlich immer eine glasgerade blaue Farbe hat oder eine andere, bleibt ja dahingestellt. Ich kann nur sagen, was wir tun. Und ich gebe da auch keine Prognose ab, und ich würde jetzt auch nicht jetzt mit dem Prinzip Hoffnung arbeiten, sondern mit dem Prinzip Engagement. Es engagieren sich ganz viele in Österreich und immer mehr, denen vielen Dank dafür, dass hier was weitergeht. Ich bin ja selber mit einigen und immer mehr Initiativen in Kontakt, und ich kann nicht sagen, wie das ausgeht, ich kann nur sagen, was unser Engagement ist und wie wir da herangehen.
Mhm. Es gibt ja gerade in der Flüchtlingsfrage, gäbe es ja diesen koalitionsfreien Raum, also wo ÖVP und Grüne getrennte Wege gehen könnten, ohne dass es zum Koalitionsbruch kommt. Wäre das für die grüne Wählerschaft nicht besser, quasi den Weg zu gehen und da zumindest Haltung zu zeigen?
Haltung zeigen wir ohnehin. Und das reicht ja gar nicht. Wir tun ja was. Also das ist mir viel lieber, wir tun was, als wir machen Haltungsturnen. Das ist das eine. Das zweite ist, es gibt keinen koalitionsfreien Raum, aber es gibt einen Mechanismus zur Bewältigung von unvorhersehbaren, größeren Krisen. Und das hat nichts mit Holl oder Roh, jeder stimmt ab, wie er will, zu tun. Ganz im Gegenteil. Und die Geschichte ist ja nicht unvorhersehbar und sie ist bewältigbar. Also das hätte mit dem überhaupt nichts zu tun. Und noch einmal, das ist ja ein Abstimmungsverfahren und nicht irgendein freier Raum. Der freie Raum würde bedeuten, dass wir Felder definiert hätten, wo von vornherein jeder was anders machen kann. Das haben wir ja genau nicht. Wir haben das Gegenteil vereinbart. Weil wäre das der Fall, dann würde ja die türkise ÖVP andauernd mit der FPÖ im Nationalrat die Mehrheit nutzen und da ganz andere Gesetze machen. Genau das haben wir ja unterbunden. Und das macht eben den Unterschied zwischen Grün-Türkis und Blau-Türkis. Es ist ja genau umgekehrt herum.
Dissonanzen gibt es bei Türkis gegen Grün auch in der Plastikabgabe. Also der Finanzminister will, Gernot Blümel will ja, dass die Steuerzahler zur Kasse gebeten werden und ihre Ministerin Gewessler will, dass die Plastikhersteller diese Abgabe zahlen. Sind Sie da schon, wie wird das ausgehen? Sind Sie da schon weitergekommen?
Also, es gibt in ganz vielen wirtschaftspolitischen und umweltpolitischen Fragen überraschend viel Übereinstimmung. Und aus dieser Krise raus investieren hat ja geheißen, dass wir hier für mich sozusagen überraschend viel grüne Lenkungseffekte drinnen haben, wenn Sie so wollen, politisch grüne Handschrift. Wir haben von den vielen Investitionsmilliarden, die es da gibt, zwei Drittel davon, und das ist weit mehr, als uns jeder zugetraut hätte, in Umwelt- und Klimaschutzinvestitionen. Also grundsätzlich läuft das super. Und das werden die nächsten Jahre beweisen, was da alles auf wie für ökologische PS hier auf die Piste gebracht werden. Zum Plastik, da gibt es auch mehr Übereinstimmung, als manche vermuten. Die Sache ist die, wir brauchen jedenfalls ein Plastikpaket. Das beinhaltet mehrere Maßnahmen, die teilweise aber alternativ wirken. Also, wir haben, und dafür treten wir ja primär ein, die Frage des Plastikpfands, weil wir hier viel höhere und bessere Quoten erreichen müssen. Das würde ja dazu führen, dass die Abgabe an die Europäische Union geringer ausfällt. Und so hängen die einzelnen Instrumente zusammen. Also, wir setzen ganz stark aufs Pfand und das wird sehr helfen. Und dann gibt es noch weitere Maßnahmen, die hier unterstützend wirken. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich in Verhandlung. Das Umweltministerium hat ja vor kurzem bekannt gegeben, wie der Verhandlungsstand ist und eben noch nicht fertig. Aber da wird was kommen und ich glaube, wir müssen es dann am Ergebnis bewerten. Ich finde nur, dass es da nicht gegen, wie es in der Frage formuliert war, heißt, sondern dass wir da auch miteinander gut verhandeln. Außerdem brauchen wir ja die Bundesländer dazu, die verschiedenen, wie es heutzutage heißt, Stakeholder im Abfallwirtschaftsbereich. Wir sind ja nicht alleine auf der Welt. Aber da dürfte eine Einigung so ausschauen, dass da mehr drinnen ist, als viele vermuten würden. Aber das Pfand spielt mit Sicherheit eine wichtige Rolle.
Sie haben jetzt gerade von einem Paket gesprochen. Also was könnte in dem Paket neben dem Pfand noch drinnen sein?
Ja, das ist eben offen, weil die Frage der finanziellen Anreize in so einem System kann man in unserer Herangehensweise am besten mit einem Pfand erreichen. Und dann wird es ergänzend noch ein paar Maßnahmen brauchen. Jetzt muss man mal schauen, wie man das Pfand ausgestaltet.
Und der Pfand soll dann wer zahlen? Aus Ihrer Sicht?
Das Plastikpfand ist ja sozusagen ein Anreiz dazu, dass mehr von dem hochwertigen Plastik im Übrigen zurückgeht in den Wiederverwertungskreislauf. Und das ist ein Pfand zeichnet sich ja dadurch aus, dass man zuerst einen bestimmten Geldbetrag draufgeschlagen bekommt, den man wieder zurückkriegt als Konsument, wenn man in dem Fall die etwa eine höherwertige Plastikflasche wieder zurückbringt. Also zahlt es am Schluss niemand. Die Kosten, die hier ein Implementierungssystem bringt, ist mit Sicherheit billiger als die Abgabe, die wir an die EU zahlen müssten sonst.
Jetzt wählt ja Wien in einer Woche. Was schätzen Sie denn da, wie die Grünen abschneiden werden? Und wird es zu einer Neuauflage Ihrer Meinung nach zwischen Rot und Grün kommen in Wien?
Naja, letzteres wäre sehr wünschenswert. Es ist mit Sicherheit kein Zufall, dass Wien zu den lebenswertesten Städten der Welt gehört, eigentlich meistens Top 1 ist in diesen Rankings. Und ich unterstelle jetzt einmal positiv, dass das vor allem mit der Regierungsbeteiligung der Grünen zu tun hat. Das ist das eine. Das andere ist, was bei dieser Wahl ganz, ganz sicher ist, ist, wer Bürgermeister werden wird. Das ist der Herr Ludwig. Mal Gratulation dazu vorneweg. Und die Frage ist jetzt eben schon, passiert das womöglich, das sollte man sich schon überlegen, mit einer absoluten Mehrheit, oder passiert das über eine Koalition? Und da sind wir natürlich der Meinung, dass Grün-Rot für die Fortsetzung dieses Kurses viel, viel besser ist, vor allem in diesen ökologischen und ökonomischen Fragen für die Stadt, als etwa Türkis-Grün oder Türkis-Rot oder Türkis mit irgendwelchen anderen Konstellationen. Mittlerweile tun ja die Neos mit. Also ich bin der Meinung, Grün-Rot, Rot-Grün, das ist das, was die Stadt wirklich weitergebracht hat. Und so gesehen können Sie ja daran erkennen, dass Sie entgegen der Lamentiererei der SPÖ in Wien und im Bund, dass wir da nicht uns beim Wien-Bashing beteiligen, ganz im Gegenteil. Aber wenn die beim Contact-Tracing nicht weiterkommen, dann muss man sich halt darauf aufmerksam machen. Aber in dieser Sache und grosso modo ist die Fortsetzung mit den Grünen aus unserer Sicht das Beste, also in die Regierung rein wieder.
Mhm. Die Grünen sind ja zuletzt, also seit eigentlich der EU-Wahl, von einem Erfolg zum nächsten gelaufen, kann man sagen. Glauben Sie, dass die Frau Hebein auch so einen Erfolg einfahren wird, weil ihre Persönlichkeitswerte sind ja schlechter als die der Grünen in Wien?
Ja, die Birgit Hebein ist aus meiner Sicht eine hervorragende Spitzenkandidatin. Sie ist ja auch auf breiter Basis gewählt worden. Ich bin Fan von Birgit Hebein, weil ich kenne kaum eine Politikerin oder einen Politiker, die dermaßen ehrlichem Engagement und Herzblut an die Sache herangeht, sowohl in der ökologischen Frage als auch in der Frage des sozialen Ausgleichs. Das ist ein ganz großes grünes Herz und wenn man sie live erlebt, spürt man ja das auch immer wieder genau so. Die Frage, wie viel die Wiener Grünen dazugewinnen wollen oder sollen, ja, die beziffern das selber damit, dass sie das beste eigentliche Ergebnis ihrer Geschichte erreichen wollen. Und das ist einmal ein, glaube ich, unterstützenswertes Ziel und ich glaube, das kann sich ausgehen.
Okay. Gehen wir wieder zurück auf die Bundesebene. Waren Sie eigentlich selber überrascht, dass im U-Ausschuss nun Ihre Parteikollegen auch fordern, dass Wolfgang Sobotka den U-Ausschuss-Vorsitz zurücklegen sollte?
Na, erstens war ich nicht überrascht und zweitens, worüber? Die Aussage lautet ja klipp und klar, dass wegen etwaiger Widersprüche und Aufklärung desselben der Vorsitzende, der nun einmal der Präsident ist, des Nationalrats nach dieser Verfahrensordnung, dass der Vorsitzende diese Funktion ruhen stellt, bis diese Widersprüche geklärt sind. Persönlich, also ich habe Wolfgang Sobotka sehr schätzen gelernt, ich würde ihm persönlich genau das empfehlen, also den Vorsitz ruhen zu stellen, bis mögliche oder offenkundige, je nachdem, Widersprüche hier aufgeklärt sind. Und das ist da, glaube ich, eine ganz gute Empfehlung und das ist es. Okay. Aber ich mische mich auch nicht weiter ein als dieses, weil immerhin zwischen Regierung und Parlament schon trennen und ich kenne das ja von beiden Seiten.
Okay. Es laufen ja derzeit auch die Budgetverhandlungen, weil kurz nach der Wien-Wahl, also ein paar Wochen später, muss ja sozusagen das Budget, das erste Krisenbudget erstellt sein. Wie laufen denn diese Verhandlungen? Und ich habe jetzt erst kürzlich mit Hannes Androsch ein Interview geführt, der gesagt hat, es bräuchte neben den Wirtschaftshilfen auch dringend ein Konjunkturpaket. Kann sich das Österreich leisten?
Ja, also zwei Dinge. Die Budgetverhandlungen laufen gut. Die Konjunkturmaßnahmen, und da geht es ja bloß wenn ich nur das Juni-Paket herausgreife, sind ja dort 6 Milliarden veranschlagt, dann hat es ja noch einiges dazugegeben, manches wird noch kommen, dann ist das abgebildet in dem Budget. Dort, wo man es genau weiß, wie es verausgabt werden soll, ist es ja schon einen entsprechenden Budgetposten dann drinnen. Dort, wo man noch eine Reserve hat, unter Umständen für solche Dinge, die sich Hannes Andrus vorstellt, wird man einen Platzhalter finden, so einen Fonds, wo man da, oder eine Position, wo man diese Gelder dann abrufen kann. Und der Budgetprozess, muss ich sagen, läuft einmal sehr, sehr gut. Wir müssen natürlich auch schauen, wie es mit den Staatseinnahmen ausschaut. Es gibt ja nicht nur die Ausgabenseite und wie wir dieses angehen. Also da ist noch nicht alles in trockenen Tüchern, aber grosso modo glaube ich, dass die meisten Ressorts zufrieden sein werden, was die normalen Positionen betrifft. Jetzt haben wir aber Krise, deshalb muss man bei Investitionen besonders schauen. Da sind wir aber schon so sehr weit, vor allem mit den grünen Investitionen. Und bei den Einnahmen geht es darum, dass man die noch richtig, glaube ich, hinschätzen muss. Das ist keine große Kunst unter normale Zeiten jetzt, aber schon, weil sehr viele Unsicherheitsfaktoren drinnen sind. Und natürlich kümmern wir uns auch um die Einnahmen, weil das ist ja nicht ganz unerheblich, wie das Steuersystem ausschaut.
Was glauben denn Sie, die große Angst, wenn man heute mit den Menschen redet, ist interessanterweise weniger vor dem Virus, sondern eigentlich vor dem nächsten Jahr, dass da eine riesige Pleitewelle durchs Land gehen wird, wenn eben die Wirtschaftshilfen unter Umständen auslaufen werden, weil ewig kann ja das jetzt auch, hat ja der Staat auch nicht Geld. Kann man da jetzt aufgrund der Budgetverhandlungen den Menschen irgendeine Beruhigungspille schicken?
Naja, ich bin gar nicht dazu da, Beruhigungspillen zu verabreichen. Es sind immer noch mehrere Ziele zu verfolgen. Es bleibt schon auch das gesundheitspolitische Ziel wichtig, weil ja zu hohe Infektionszahlen mit ganz sicherer Wirkung zu hohen Arbeitslosenzahlen führen werden. Das sehen wir ja schon entlang der europäischen Vergleiche, Reisewarnungen etc. Also gesundheitspolitische Ziele immer noch sehr wichtig. Dass da Sorge darum besteht, wie es weitergeht, ist ja völlig logisch, weil wir haben ja eine Wirtschafts- und Beschäftigungskrise, die ja ausgelöst wurde durch die Pandemie und ja nicht mutwillig jetzt irgendwer herbeigeführt hätte. Und da, glaube ich, wird nicht jede Pleite verhinderbar sein, jeder ein Scharlatan, der das erzählt, aber erstens alle die Betriebe, die gesund waren und sind, die sollen nicht angesteckt werden und so muss es laufen. Wir arbeiten ja aus dem Grund auch an einer Reform des Insolvenzrechts tatsächlich, das ist das eine. Und dann sind wir schon wieder bei den wirtschafts- und sozialpolitischen Maßnahmen und in unserer Welt, Gott sei Dank, sind es auch noch ökologische im Sinn des Rausinvestierens aus der Krise. Ich glaube, da passiert schon viel, da kann man immer noch nachjustieren. Wir haben ja drei Phasen gehabt. Zuerst einmal überhaupt Blut im Kreislauf zu halten, Liquidität, dann stabilisieren, überbrücken und mittlerweile geht es immer stärker um Investitionen aus der Krise raus. Und da glaube ich, sind wir, wenn ich mir das im Vergleich zu anderen Ländern anschaue, ganz gut unterwegs. Dass natürlich die Arbeitslosenzahlen steigen werden, ist unbestreitbar. Also noch einmal, jeder, der das Gegenteil behauptet, ist unehrlich. Und die Maßnahmen, die wir setzen, werden ja genauso auf die Branchen beziehen, wo man noch, das ist ja genau, wie es gebraucht wird. Es gibt Branchen, wo wir mit Kurzarbeit weiterkommen wollen. Es gibt Branchen, wo mit speziellen Arbeitsstiftungen gearbeitet werden muss. Wir werden in der Stadthotellerie sicher nicht die nächsten 3 Jahre das Niveau von vorher erreicht haben. Das ist denkunmöglich. Ja? Also muss man schauen, wie man dort Firmen einerseits und Beschäftigte unterstützen kann. Das passiert ja auch jeweils zielgerichtet. Und bei den Exporten ist es fast am schwierigsten. Wir haben ja an sich, Gott sei Dank, eine hochentwickelte Volkswirtschaft, wo wir sehr stark Industriegüter mit sehr viel Know-how innen drinnen sozusagen exportieren und da schlägt die Arbeitslosigkeit gerade jetzt im Herbst erst auf, wie prognostiziert, weil die Weltmarktverwerfungen ja jetzt erst so richtig spürbar werden. Aber auch da gibt es Möglichkeiten gegenzuhalten und insgesamt, deshalb sind ja diese europäischen Rettungspakete, wo glaube ich Österreich eine sehr gute Rolle gespielt hat, so wichtig, weil wir jetzt da gemeinsam ein bisschen am Schopf rausziehen können. Insgesamt würde ich sagen, dass ich für die nächsten 1-2 Jahre nicht pessimistisch bin, aber Das gelingt natürlich nur, wenn die Wirtschaftspolitik so ist, dass Innovation und Investition zugelassen werden und gefördert werden. Und da haben wir wirklich ganz viel jetzt schon. Und da werden wir noch nachjustieren, wenn es dort oder da sich von der Analyse her so anbietet.
Mhm. Ihr Baby, unter Anführungszeichen, ist ja das Hilfspaket für die Non-Profit-Organisationen, das ja genauso groß ist wie das, also 700 Millionen hat auch die Arbeitsstiftung. Wie viel wurde denn da schon ausgezahlt?
Ja, ich gebe Ihnen recht. Dieses Projekt und dieser Fonds ist riesig. Die positiv Betroffenen davon sind ja die vielen Vereine in allen möglichen Lebensbereichen, im Übrigen auch Sozialvereine, aber speziell im Kultur und im Sport und darüber hinaus bis zur Entwicklungszusammenarbeit. Deshalb ist er ja so groß. Das ist das eine. Wir haben damit und auch die Profivereine abgebildet mit einem entsprechend kleineren Fonds, weil ja auch im Sport, in der Kultur, bei allen Vereinen nicht jetzt alles zusammenbrechen soll, weil Pandemie ist. Wir haben bis jetzt 200 Millionen beantragt, davon ist fast schon alles zugesagt und der größte Teil ausgezahlt. Das ändert sich hier täglich. Wir verfolgen das auch entsprechend und die wirklich wichtige Nachricht ist ja, dass wir jetzt dabei sind, diesen Fonds zu verlängern, also einmal bis Jahresende und schon budgetäre Vorsorge, apropos Budget, treffen, damit auch im nächsten Jahr hier was geschehen kann, weil, das muss man fairerweise sagen, ehrlicherweise, da kann man keine besseren Nachrichten, gerade im Sport- und Kulturbereich, was Zuschauer betrifft, einmal zumindest, das Leben sich frühestens schätze ich halt, im zweiten Quartal nächsten Jahres zu normalisieren beginnt. Vorher sicher nicht. Und solange hier Einbußen sind, die für manche Vereine existenzbedrohend werden könnten, greifen wir da unter die Arme. Im Übrigen wird das völlig unterschätzt, was dieser Sektor in Österreich für wirtschaftliche Auswirkungen hat. Es sind ganz, ganz viele Beschäftigte auch im Kulturbereich und im Sportbereich drumherum gelagert. Und insofern, glaube ich, ist das auch eine Wirtschafts- und Beschäftigungshilfe.
Wenn Sie sagen, auch schon im nächsten Budget ist das berücksichtigt, wird das noch einmal so ein großes Paket werden oder?
Nein, man wird ja sehen, wie viel heuer verbraucht wird. Ich sage ja nur, dass eine Reserve gebildet ist, wenn noch was gebraucht wird. Und jetzt haben wir mal ein Regelwerk, das hier auch EU-konform, das ist ja nicht immer gleich einfach. Ich glaube, lasse ich mir das Lob gerne gefallen. Wir haben den super konstruiert, den Fonds, auch EU-konform und er zahlt schnell aus. Also Beantragung, 24 Stunden Zeit, Entscheidung und innerhalb von 48 Stunden ist in der Regel zumindest bei den mittleren und kleineren Beträgen das Geld auf der Reise und das wollen wir eben beibehalten und wenn was gebraucht wird nächstes Jahr, dann werden wir auf diese angesprochenen Reserven zurückgreifen.
Sie haben bei den Budgetverhandlungen gesagt, dass Sie an einer Insolvenz, also an einer Form des Insolvenzrechts arbeiten, das heißt, es wird so eine Art eigene Corona-Insolvenz geben und wie kann man sich die vorstellen?
Da will dem Justizministerium und allen Häusern, die daran beteiligt sind, nicht vorgreifen. Aber es gibt hier Initiativen, die einmal darauf rekurrieren, dass die erstens einmal viele Fristen verschoben wurden. Das ändert ja ganz viel. Die Fristverschiebung war natürlich nützlich, weil ja die Gerichte ja gar nicht einmal verhandeln konnten in der Corona-Zeit. Und allein aus dem Grund muss schon sehr, sehr viel angepasst werden, weil gerade das Insolvenzrecht ist extrem fristabhängig. Was muss man da bis wann machen, damit nicht Betreffende in eine fahrlässige Grille schlittern? Und an dem wird gearbeitet. Und darüber hinaus noch geht es auch darum, dass die Entschuldung der Firmen und da denke ich, wird mit der Privatpersonen hier noch einmal an die Krise angepasst werden müssen. Das Ziel muss immer sein, dass auf keinen Fall gesunde Betriebe oder Haushalte angesteckt werden.
Jetzt läuft in Wien das Gerücht, dass Ende Oktober für 10 Tage, die gesetzlichen Grundlagen wurden ja in der Vorwoche dafür geschaffen, es vielleicht noch einmal für 10 Tage einen Lockdown geben sollte. Stimmt das? Wird das überlegt in der Regierung?
Ich habe das eigentlich nur in einer Meldung gesehen, die angeblich auf den Herrn Hofer, seines Zeichens Parteivorsitzender der FPÖ, zurückgeht, wenn es stimmt. Kein keine Initiative in die Richtung. Zudem zunächst einmal, also ich warte ja dann nur mehr, bis die diversen Berater und Schamanen in diesen Dunstkreisen uns dann irgendwann erklären, dass die Azteken den Weltuntergang vorausgesagt haben, Ende Oktober, keine Ahnung, was da los ist. Also ich kenne das nur aus diesen Kreisen dort und man fragt sich, ob die Parteiführung der Blauen nicht ein Fall für den Sektenbeauftragten ist. Wie auch immer. Jetzt jedenfalls kann ich sagen, wir wollen mit fast allen Mitteln, einen etwaigen zweiten Lockdown verhindern, ist ja ganz klar. Und das setzt voraus, dass man eine echte zweite Welle mit explosivem, das ist immer meine Übersetzung für exponentielles Wachstum, also mit explosivem Wachstum hintanhalten. Deshalb gibt's ja den ständigen Austausch aller Behörden auf aller Ebene, der Bundesregierung mit den Landeshauptleuten etc., dass wir hier Maßnahmen setzen, dass wir das zumindest stabilisieren und wieder runterbringen, wie es der Herr Gesundheitsminister heute Freitag auch gesagt hat. So sollte man da weiter vorgehen. Und ich bin da sehr zuversichtlich im Übrigen, dass das gelingt. Und ja, mittlerweile haben wir ja wesentlich mehr Ziele, auch wirtschafts- und sozial- und beschäftigungspolitische Ziele. Und wir können nicht nur im Auge haben, das auch, wir können aber nicht nur im Auge haben, dass am Schluss sie kein einziger infiziert und das ist das einzige Ziel. Wir müssen auch im Auge haben, dass das soziale Leben und das Wirtschaftsleben halbwegs weitergeht mit immer der gleichen Einsicht. Möglichst wenig einschränken und möglichst viel zulassen. Aber ja, dass man nicht einfach nur zuschauen kann, sieht man in manchen anderen Ländern, wo das dann wieder hinführt. Aber von einem Lockdown ist natürlich keine Rede.
Jetzt sind ungefähr seit 10 Tagen diese strengeren Maßnahmen. Wann hoffen Sie denn, dass das endlich Wirkung in den Zahlen zeigt, also in den Infektionszahlen zeigt? Denn mir haben jetzt Unternehmer aus dem ersten Bezirk in der Wiener Innenstadt erzählt, dass seitdem die deutschen Touristen weg sind, weil Österreich oder Wien auf der roten Liste ist, es wirklich Tage gibt, wo sie 0 Euro Umsatz machen.
Ja, das ist ja das Tragische, deshalb ist es so richtig, was Gesundheitsminister, Kanzler und ich immer sagen, die Infektionszahlen führen zu Arbeitslosenzahlen, Verlusten in der Wirtschaft etc. Deshalb müssen wir quasi im europäischen Schnitt hier unter diese Reisewarnschwellen. Ich halte das für möglich. Und sind auch gesundheitspolitische Ziele Wirtschafts- und Beschäftigungsziele. Ich glaube, das kann gelingen. Wir wissen aus dem Frühjahr, dass wir, oder immer schon von den Expertinnen und Experten, dass das circa 2 Wochen braucht, bis man überhaupt was erkennt. Bei den Spitalszahlen brauchst und Intensivbelegungen brauchst du überhaupt 3 bis 4 Wochen, aber das ist ja jetzt eh weniger das Thema, sondern 2 Wochen. Ich glaube, dass diese Stabilisierung auf zu hohem Niveau, die wir jetzt haben, ein erster Indikator sein kann. Aber da finde ich wieder, dass die Corona-Kommission und die Expertinnen und Experten dort die besseren Auskunftsgeber sind. Die stehen ja beratend der Bundesregierung zur Seite und auch den Landesregierungen, die ja noch einmal ihre eigenen Stäbe haben, dass man das auch ein bisschen rückvermessen kann. Aber tendenziell würde ich sagen, es muss schon was passiert sein, weil sonst würden wir ja ständig zunehmende Zahlen haben, nämlich zumindest leicht exponentiell. Jetzt sind wir aber stabil, allerdings immer noch, wie gesagt, auf zu hohem Niveau. Ich würde vermuten, dass man in ein, zwei Wochen sehen würde, ob man da wieder ein bisschen runterkommen. Ganz schnell wird das nicht gehen, weil wir lassen ja natürlich noch immer sehr viel Wirtschafts- und Sozialleben zu. Es gibt immer noch sehr viel Kontakte. Wir bedanken uns natürlich bei all jenen, die sich an die Vorsichtsmaßnahmen halten. Das ist ganz, ganz wichtig. Da hat sich, glaube ich, auch wieder was verändert im Bewusstsein. Aber die Maßnahmen sind ja jetzt nicht so, dass wir wie im März, dass wir sozusagen binnen 2, 4 Wochen wieder ganz, ganz schnell runterkommen können. Das ist eben dieses Austarieren. Aber ich glaube, wenn es leicht runtergeht, müssen wir zufrieden sein. Ziel muss sein, dass wir von diesen Reisewarnungen wegkommen.
Gut, dann sage ich danke für das Interview.
Danke auch.
Das war ein Kurier Daily Spezial mit Werner Kogler. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt uns doch weiter und abonniert uns auch auf Apple Podcast, Spotify oder Google Podcast. Ich freue mich, wenn ihr auch in unsere morgige Daily-Spezialausgabe reinhört. Bis dahin, schönen Samstag und hoffentlich bis bald.